Hallo Schlotzki!
Hallo!
Na, willkommen zur zweiten Folge.
Ja, wir sind wieder on air. Bist du genauso nervös wie vor 2 Wochen bei der Aufnahme?
Es geht, Lotta. Ich muss sagen, beim letzten Mal war es schon echt arg. Aber jetzt ist schon ein bisschen entspannter. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir genauso. Wobei ich sagen muss, so richtig bei der Aufnahme war ich, glaube ich, nicht so nervös als dann, als der Podcast online gegangen ist. Da war ich schon irgendwie ein bisschen, ja, nervös und aufgeregt. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich nur positives Feedback von Friends and Family bekommen und bin ja schon irgendwie ganz schön stolz, dass wir das gemacht haben und bin nach wie vor sehr überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung war, das jetzt einfach mal umzusetzen.
Total, und es hat auch super viel Spaß gemacht und ich finde es auch richtig cool, was da zurückgekommen ist. Von daher freue ich mich jetzt, wenn wir das einfach genauso weitermachen.
Voll. Wir haben es ja auch zu einem richtig guten Zeitpunkt veröffentlicht, weil wir uns ja tatsächlich direkt danach live gesehen haben, um das ein bisschen zu feiern und ja, zu zelebrieren.
Ja, mal mit einem Sekt drauf anzustoßen. Oder mit 2.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben uns das letzte Wochenende, nicht nur wir 2 gesehen, sondern mit unseren Studi-Freundinnen, haben wir ein Mädelswochenende verbracht, was mega schön war. Und irgendwie, ja, finde ich, hat das zu dem ganzen Thema jetzt hier gerade auch voll gepasst.
Richtig gut, oder?
Mit dem Podcast.
Und ja, ich finde auch in dem Podcast, man versetzt sich dann doch nochmal so rein in die Zeit. Gerade auch in der letzten Folge, in der wir so erzählt haben von den Anfängen und dann hat man das Mikro ausgeschaltet und ist so noch in den Abend und in die Woche ja gegangen und bei mir hat es so das nach sich gezogen, nochmal über die Zeit so viel nachzudenken und dann war das so cool, diese ganzen Leute jetzt nach 9 Jahren nochmal zu sehen und sich zu denken, boah krass, also wir kennen uns jetzt schon die Zeit und man ist so gut befreundet immer noch, dass man sich jetzt hier trifft und dann ja auch bei jedem Treffen denkt, okay, wir müssen uns bald wiedersehen, damit das genauso bleibt vom Gefühl.
Voll. Und was man da wieder irgendwie für Storys auspackt, an die man so aktiv vielleicht selber gar nicht mehr sich erinnert und dort aber irgendwie das nochmal hochkommt, das war schon irgendwie super cool und schön. Und ich hoffe auf viele weitere solcher Wochenenden in der Zukunft.
Ja, total. Ich auf jeden Fall auch. Und irgendwie schön, wie es sich jetzt bei allen irgendwie verändert hat. So das Leben drumherum, wie wir es ja bei uns beiden auch schon festgestellt haben, dass es ganz unterschiedlich abläuft und dass man trotzdem so viele Themen hat, wo man wieder merkt, man sitzt im selben Boot.
Voll.
Das finde ich ist ja auch irgendwie das Besondere an der Freundschaft so im Studium, dass man so viele Sachen zusammen durchgemacht hat, neben dem, dass man sich halt menschlich total gerne mag, aber dass man einfach immer nachvollziehen konnte, was der andere gerade denkt und fühlt und die Situation einfach richtig mitfühlen konnte. Und das war jetzt irgendwie schön, nochmal zu sehen, so mit den Leuten, dass es so unterschiedlich ist und trotzdem genau diese Punkte einen so doll zusammenschweißen.
Und was ja auch noch dazu kommt, ist, wir haben das ja in der letzten Folge schon gesagt, dass man ja eigentlich ja von überall aus Deutschland oder aus der Welt dann in diese eine Stadt gekommen ist zum Studieren. Und so war das bei uns ja auch. Keine von uns ist aus Ulm ursprünglich bei uns aus dem Freundeskreis.
Nee.
Und
nee. Alle zugezogen.
Genau, und so ist es jetzt ja auch, nachdem wir alle fertig geworden sind, hat es die meisten von uns wieder in andere Städte verschlagen, sodass wir ja auch so, also nicht nur wir weg von Ulm gezogen sind, sondern wie gesagt, die meisten Mädels auch. Und dann ist es eben nochmal umso schöner, sich live zu sehen und abzudaten, was im Leben der anderen gerade so abgeht.
Ja, und auch in den Erinnerungen so zu schwelgen.
Genau, voll. Wie fandest du das im Studium oder jetzt auch nach dem Studium mit Leuten, die auch Medizin studieren? Fandest du das manchmal anstrengend, was so Gesprächsthemen anging? Hattest du das Gefühl, dass man nur über Medizin spricht, dass es wie so eine Bubble war oder fandest du es eigentlich ganz ausgeglichen?
Es kam so ein bisschen drauf an, wer das war. In den ersten Semestern fand ich schon sehr viel. Da war man ja auch noch so total hyped und das Studium hat einen, weil die ganzen Tage gefüllt waren mit komplett Unizeit, hat es einen so eingenommen und da fand ich es, oh, ich weiß nicht, ob es die Zeit war, wo es mich sowohl am meisten mitgenommen hat, als auch am meisten genervt hat. Weil manchmal dachte man so, okay, geil, so, dann kann man sich irgendwie auch mit den anderen connecten. Und es war natürlich der einfachste gemeinsame Nenner, den man gefunden hat. Aber andererseits dachte ich mir dann manchmal, boah, wir machen das den ganzen Tag. Und ich fand halt gerade die Leute interessant, die mal über irgendwas anderes gesprochen haben.
Voll.
Und man hat wirklich viel mit den Medizinern rumgehangen, oder?
Total, total. Das war echt so seine eigene Bubble. Ich fand auch, was du gesagt hast, gerade mit, dass es mit manchen Leuten mal besser, mal schlechter geklappt hat, sich auch über andere Themen zu unterhalten. Ich fand, das war dann auch so ein bisschen, ach, ich finde, Auswahlkriterium klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber schon, das hat schon auch ein bisschen so die Leute gefiltert, mit denen man vielleicht mehr gemacht hat oder mit denen man dann nur in bestimmten Situationen vielleicht auch Gespräche geführt hat oder was gemacht hat, weil ich das Gefühl hatte, mit manchen Leuten kommt man da über diese medizinischen Themen gar nicht drüber hinaus und mit manchen fiel es mir aber viel, viel leichter, sich ja auch über ganz andere Themen zu unterhalten. Das war eigentlich ganz spannend.
Ja, ich weiß absolut, was du meinst.
Und wahrscheinlich ging es den anderen mit mir genauso.
Ich fand irgendwie, es hat mit manchen Leuten, dann war man in so Gruppen eingeteilt und manchmal ja einfach zugeteilt worden, in den meisten Fällen ja, man durfte sich ja selten aussuchen. Und dann ging es genau darum, ne, mit wem kann man sich darüber hinaus noch unterhalten und das matcht irgendwie dann ganz gut und mit manchen war das halt überhaupt nicht so easy und das war dann schon das, wo man gedacht hat, okay, man trifft die vielleicht auch mal außerhalb der Uni und nicht nur so zum gemeinsamen Lernen.
Voll. Was ich am Anfang auch teilweise super anstrengend fand, wobei mir das jetzt auch vor allem zur Zeit des PJs und jetzt auch bei der Arbeit ganz am Anfang genervt hat oder was ich eben super anstrengend fand, war dieses sich immer wieder neu vorstellen. Immer wieder irgendwie anzufangen mit, wer bin ich, woher komme ich. Ich hatte dann selber manchmal auch das Gefühl, dadurch, dass meine Story halt nicht so simpel ist, hallo, ich bin Lotta und komme, weiß ich nicht, aus Stuttgart, sondern halt diese Story mit Finnland und wie bin ich nach Deutschland gekommen und bla bla. Ich weiß noch, dass ich manchmal dann einfach vor allem auch zu vielleicht Kolleginnen, wo ich wusste, das ist, man sieht sich vielleicht nur 2 Wochen oder so, dann irgendwann einfach angefangen habe zu sagen, dass ich aus irgendeiner deutschen Stadt komme und das gar nicht mit Finnland ausgepackt habe, weil ich das irgendwie irgendwann einfach so anstrengend fand, das immer irgendwie sinnvoll zu erzählen und letztendlich für so kurze Bekanntschaften hat es ja auch irgendwie gar keine Relevanz gehabt.
Das stimmt, ja. Ich erinnere mich, stimmt, dass du das manchmal so gemacht hast und dass ich das am Anfang schwer nachvollziehen konnte, weil ich dachte, hä, nee, ist doch mega cool, dass du aus Finnland bist. Und dann im Nachhinein, klar, kann man schon voll gut verstehen, weil man erzählt wirklich oft die gleiche Geschichte. Und gerade am Anfang, so in den ersten beiden Semestern, war das schon manchmal nervig. Stimmt.
Wie ging's dir? Ich hatte das Gefühl, dann auf, wenn man zum Beispiel auf Partys unterwegs war, wo auch Nicht-Medizinerinnen waren, mit denen man dann ins Gespräch gekommen ist, die dann recht häufig, das waren ja meistens schon, aber auch andere Studentinnen, und dann hat sich recht schnell irgendwie die Frage gestellt, was studierst du? Am Anfang war ich total stolz zu sagen, ja, Medizin. Und dann habe ich aber irgendwann, hat mich das ein bisschen genervt oder ich fand es irgendwie sogar ein bisschen unangenehm, weil die Reaktion meistens war so, boah, wow, cool. Und ich hatte schon, ich weiß es nicht, vielleicht war das auch einfach meine eigene Interpretation, aber ich hatte irgendwann auch das Gefühl, dass ich da irgendwie so einen imaginären Stempel bekomme, der jetzt wahrscheinlich für viele gar nicht mal so negativ ist, für mich irgendwie auch nicht. Aber ich weiß noch, dass ich das eine Zeit lang total unangenehm fand. Und dann habe ich das Thema entweder gar nicht angesprochen oder bin irgendwie ausgewichen. Ich weiß noch, dass das für mich selber eine Zeit lang ein Thema war. Wie war es bei dir? Weißt du das?
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und tatsächlich, wenn du das jetzt so erzählst, fällt mir auf, dass ich das manchmal immer noch unangenehm finde. Obwohl ich meinen Beruf total toll finde. Aber ich glaube nicht, also es liegt, glaube ich, vor allem daran, dass so ich nicht überheblich rüberkommen will. Obwohl das ja Quatsch ist. Das ist halt einfach ein Beruf. Und aber weil man immer sich dachte, okay, so diese Klischees, die man vielleicht auch vor dem Studium hatte, dass die so im Kopf aufgeploppt sind. Ich weiß gar nicht, was das so genau beinhaltet, aber es ist halt schon dieses, man ist sehr privilegiert, dass man das studieren darf und das wissen wir ja selber auch. Und haben ja gesagt, dass wir vor allem dankbar sind dafür, dass wir das machen durften und dürfen. Aber ja, irgendwie, manchmal fand ich schon auch sehr unangenehm, so dann, weil das ja auch immer so, also ich mochte das einfach nicht, dass man eher so auf einen Podest gestellt wird. Und das hatte ich manchmal das Gefühl, dass das dann so eine andere Stufe bekommt als andere Studiengänge, wobei das in meinem Kopf überhaupt nicht so ist.
Voll, genau, genau. Als wäre man irgendwas Besseres oder irgendwie klüger oder wäre man irgendwie auf einem ganz anderen Niveau als andere Studiengänge. Richtig, wobei ich das auch einen totalen Quatsch finde. Ich habe viele Freundinnen auch, die andere Fächer studieren. Und wenn ich mir das so anschaue, boah, bin ich manchmal echt froh, dass ich Medizin studiert habe und nicht zum Beispiel, ich weiß nicht, eine gute Freundin von mir studiert Chemie und ich frage mich immer so, boah, oh mein Gott, wie schafft man das? Und ich denke für mich immer so, jeder Studiengang ist auf seine eigene Art und Weise anspruchsvoll. Und ob jetzt ein Studiengang schwer oder nicht schwer ist, ist auch eine total individuelle Ansichtssache. Manchen fällt das Theoriepauken leichter. Manche sind eher für eine Ausbildung gemacht und brauchen dann eher diesen praktischen Weg. Das kann man, finde ich, alles gar nicht so über einen Kamm scheren.
Ah, genau, auch das wollte ich auch gerade sagen. Auch die Ausbildung, das ist ja auch so, ne? Also wenn ich mir da manches angucke, würde ich denken, das könnte ich niemals. So, da wäre ich, also es wäre überhaupt nicht mein Ding und es würde mir so schwer fallen. Und andersrum halt genau mit Studiengängen, wo man sich mal Fächer überlegt, die, mit denen man wenig zu tun hat. Also bei mir wäre es zum Beispiel auch, ich würde wahrscheinlich mit so einem Wirtschaftsstudium auch durchkommen, aber es würde mir so viel schwerer fallen, als vielleicht manches in der Medizin zu lernen, weil ich es halt einfach so spannend und interessant finde.
Genau, diese Begeisterung und Motivation spielt da auch so eine große Rolle.
Richtig, genau. Und deswegen möchte ich das eigentlich auch nicht, obwohl man es auch selber in seinem Kopf nicht macht, aber ich fand immer die Reaktion von den Leuten, die einen so gefragt haben, das schreckt einen dann schon manchmal ab. Also das kann ich gut nachvollziehen, was du da meinst, Lotta. Lotta, wie sieht denn aktuell so dein Arbeitsalltag aus? Das würde ich irgendwie ganz gerne vielleicht nochmal festhalten, weil ich auch gefragt worden bin, du arbeitest in der Inneren, was heißt das denn überhaupt? Und vielleicht fängst du erstmal an, was du in dem medizinischen Versorgungszentrum, in dem du aktuell arbeitest, was du da so machst, wie dein Alltag so aussieht.
Also so arbeitszeittechnisch, muss ich sagen, habe ich aktuell einen ziemlich sauberen 9-to-5-Job. Ich mache keine Dienste, wir haben auch keine Verpflichtung zu Diensten und unser Versorgungszentrum hat fixe Öffnungszeiten, während denen wir Patientinnen versorgen. Und außerhalb dieser Öffnungszeiten sind keine Ärztinnen und keine Pflegekräfte im Haus und da gehen die Patientinnen, die eine akute medizinische Behandlung brauchen, dann in größere Krankenhäuser. Das heißt, ich fange meistens morgens so zwischen 8 und 9 an. Der Luxus bei mir ist, ich darf mir meine Sprechstundenzeiten selber legen und habe da dann auch einen gewissen Spielraum, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich weiß nicht, da steht ein Gespräch im Kindergarten an, das findet um 8 statt, dann kann ich dort auf jeden Fall hingehen oder wenn ich selber einen Arzttermin habe. Oder richtig sonst cool. Was, dann weiß ja. Ich an dem Tag, gehe ich halt einfach ein bisschen später hin und habe dann in der Regel auch so zwischen 3 und 4 Uhr Feierabend. Manchmal zieht sich das ein bisschen länger, weil man ich glaube, viele denken, Ärztin sein ist mit Patienten sprechen, die Patienten behandeln. Und wenn die Patientinnen dann das Sprechzimmer verlassen, dann ist die Arbeit für die behandelnde Ärztin auch erledigt. Aber ich finde, da fängt die Arbeit erst recht an. Es ist so viel Papierarbeit, das wusste ich vor dem Studium und ehrlich gesagt in den ersten Jahren des Studiums auch gar nicht. Und vielleicht ist es auch besser so, dass man so ein bisschen in dieser Bubble gelebt hat.
Ja, oh mein Gott, ich weiß noch, wie ich in einem Praktikum war und so völlig geschockt war, dass das ärztliche Arbeiten ist. Also die waren ja wirklich nur so kurz mal beim Patienten und wirklich 6 von 8 Stunden am Computer.
Ja.
Und das war nicht auch super krass. Also das müssen wir vielleicht dann nochmal weiter ausführen, aber...
Voll.
Ja.
Ja. Und so sieht das halt bei mir auch aus. Ich würde so Pi mal Daumen sagen, also ich arbeite 100%, das heißt jeden Tag meine vollen, bei uns sind das knapp 8 Stunden Arbeitszeit, sodass wir in der Woche auf 38 Stunden und 15 Minuten kommen. Und ich würde mal so grob behaupten, die Hälfte dieser Arbeitszeit treffe ich und behandle ich Patientinnen und die andere Hälfte geht auf Schreibarbeit zurück. Bei uns in Finnland ist das schon ein Ticken mehr digitalisiert als in Deutschland und viele spielt sich auch online ab. Das heißt, die Patientinnen können auch mit nicht so akuten Anliegen über eine bestimmte App oder telefonisch Kontakt mit unserem Versorgungszentrum aufnehmen und viele Sachen, so Rezepterneuerungen oder so ganz simple Beschwerden, lassen sich dann eben auch vielleicht sogar komplett lösen, ohne dass man die Patientin jemals gesehen hat. Und genau das fordert dann natürlich auch diese Arbeitszeit vorm PC, dass man das alles abarbeitet, sich nochmal in die Hintergründe der Patientinnen einliest und dann eben den Behandlungsplan aufstellt. Bei uns, muss ich sagen, wird auch super viel Wert auf Fortbildung und Schulungen gelegt. Das finde ich auch richtig, richtig toll. Ich habe das mal zusammengerechnet. In der Woche habe ich so 4 bis 5 Stunden insgesamt Schulungen, Fortbildung, Tutorien.
Boah, das ist echt viel.
Voll, das ist aber so cool und ich finde es so schön, dass da so viel Wert drauf gelegt wird.
Auf jeden Fall, richtig wichtig auch einfach für uns.
Voll, ich habe eine quasi eigene Oberärztin, die mir zugeteilt ist und mit der treffe ich mich jede Woche regulär eine Stunde lang und kann Patientenfälle durchsprechen oder auch einfach persönliche Anliegen, das finde ich irgendwie auch ganz nett, wir haben da ein ganz gutes Verhältnis. Ich kann ja auch irgendwie über Sorgen oder irgendwelche Wünsche oder schwierige Situationen bei der Arbeit erzählen, aber wir verstehen uns auch privat irgendwie ganz gut. Das ist richtig nett.
Nice.
Ja. Genau. Also das ist so ganz grob zusammengefasst, das, was ich mache. Die Sprechstunden bei mir sind primär ja nicht Akutsprechstunden. Heißt, das sind so Diabeteskontrollen oder irgendwelche Schmerzen, die sich schon länger ziehen. Ja, einfach so nicht akute Sachen. Bei uns gehen die akuten Sachen relativ schnell dann in größere Krankenhäuser, in die Notaufnahmen.
Mhm, ja.
Und bei dir ist ein bisschen anders, weil du auf Station bist.
Richtig, genau. Also ich bin in der inneren Medizin und zwar im Krankenhaus und arbeite in der Klinik, wo es 3 internistische Stationen gibt mit jeweils, ich sag mal, im Schnitt 28 Betten. Also die eine Station ist ein bisschen kleiner, die andere ein bisschen größer. Und da behandeln wir die, also wir haben nicht so einen flexiblen Plan oder bei dir ist ja auch nicht ganz flexibel, aber doch bei uns ist es sehr viel starrer. Also wir fangen jeden Tag um 7.15 Uhr geht die Frühbesprechung los, davor noch umziehen und so weiter. Und dann geht es offiziell bis 15.30 Uhr und ich würde sagen, so im Schnitt kommt man so gegen 16 Uhr raus, was aber voll fein ist, weil ja, das ist irgendwie ganz in Ordnung dafür, dass man erst 7.15 Uhr auch kommen muss. Und dann geht der Tag eben los mit einer Frühbesprechung, wo die Patienten besprochen werden, die über die Nacht gekommen sind oder am Wochenende gekommen sind. Manchmal, wie heute zum Beispiel, hatten wir auch eine kleine Fortbildung morgens noch, wo es um die neuesten Leitlinien aus der Kardiologie ging. Dann geht eigentlich der Tag los, indem man auf seiner Station Visite macht und danach, ja, also nach dieser Visite, die halt so 5 Minuten pro Patient, würde ich sagen, geschätzt inkludiert, setzt man sich eigentlich vor allem an den Computer und schreibt seine Arztbriefe, macht die Entlassungen, ordnet Sachen an, das meistens auch schon bei Visite, stellt Medikamente teilweise um und überlegt sich halt ein weiteres Prozedere. Dann ist sowas wie Ultraschall noch meine Aufgabe. Heute zum Beispiel habe ich auch eine Pleurapunktion gemacht. Ja, also so diagnostische und therapeutische kleinere Sachen, die man irgendwie machen darf, auch so Magenspiegelungen, Herzultraschall, sowas, da bin ich halt gerade dabei, das noch zu lernen. Versuche das immer mal wieder in meinen Alltag einzubauen, so viel wie eben geht. Und genau, dann ist der Tag eigentlich schnell rum. Also wenn man so diese ganzen Sachen vorbereitet, nachbereitet, dann teilweise noch mit Hausärzten telefonieren oder Termine ausmachen in anderen Kliniken, Patienten teilweise auch verlegen und mit Angehörigen sprechen. Manchmal braucht der ein oder andere Patient auch nochmal ein Arztgespräch auch am Nachmittag über die Visite hinaus, was man dann darauf hin verschiebt. Ja, genau, also solche Sachen sind in meinem Alltag drin. Und genau, die innere Medizin beschäftigt sich eigentlich vor allem mit den inneren Organen bzw. Organsystemen. Und wir behandeln die Patienten aber ohne operative Eingriffe. Also es gibt so, wie vorhin gesagt, so kleinere diagnostische und therapeutische Eingriffe, also manchmal Punktionen, wie jetzt zum Beispiel, dass man Wasser aus der Lunge, wie man es so schön sagt, rauszieht oder dass man eine Leberbiopsie macht, also kleine Probenentnahmen macht, um dann weiterzukommen. Aber so Operationen werden eben nicht gemacht und Organsysteme inkludiert eben auch Blut und auch das Hormonsystem gehört auch mit zur inneren Medizin und bei uns ist es alles sehr allgemein gehalten. Es gibt viele Kliniken, in denen ist das speziell aufgeteilt. Bei uns ist es dadurch, dass es ein ländliches, kleines Krankenhaus ist, liegt der Herzpatient neben dem Lungenpatient und der liegt wiederum neben jemandem, der Probleme mit der Niere hat und da behandelt werden muss. Genau, aber das ist irgendwie für den jetzigen Ausbildungszeitpunkt für mich richtig cool und dann lernt man so breit.
Ja, dafür siehst du halt super viele verschiedene Sachen am Tag und kannst auch dein eigenes Spektrum super krass erweitern. Was mir einfach gerade eben richtig aufgefallen ist, wo du dann gesagt hast, Bei der Visite hat man so Pi mal Daumen 5 Minuten pro Patientin und dann macht man ja die PC-Arbeit. Wenn man das so hochrechnet, beschäftigst du dich ja über den PC meistens viel länger mit der Patientin als direkt so face-to-face. Manchmal finde ich schon noch ein bisschen frustrierend ist, aber andererseits ja, braucht es auch diese PC-Arbeit, diese Medikamentenumstellungen, die Dokumentation, Konzile anfordern, um ja die Patientin gut zu behandeln.
Richtig, genau. Also Konzile, ja, das ist ja auch sowas, ne, wo man dann die anderen Fachabteilungen um Rat fragt oder um Hilfe bittet. Und ja, auch die Dokumentation. Also heute haben wir auch wieder bei so einer Konferenz, wo man über Fehler spricht, also diese M&M-Konferenz, wo es um Fälle geht, wo man Sachen hätte anders machen können und sollen. Da haben wir heute auch wieder besprochen, wie wichtig das ist, dass man gut kommuniziert und vor allem auch dokumentiert, weil man häufig, dann kommt man irgendwie aus dem Nachtdienst von der einen Woche auf die neue Station und kennt die Patienten oder Patientinnen alle gar nicht und kann sich nur daran entlanghangeln, was halt aufgeschrieben ist. Und deswegen kostet das zwar viel Zeit, ist aber super notwendig.
Super notwendig und wichtig für die gute Behandlung der Patientinnen.
Richtig.
Voll, auf jeden Fall. Ja, schon auch spannend, gell? Ich glaube, ich hätte mir damals vor oder auch während dem Studium gewünscht, mich da mehr mit approbierten Ärztinnen zu sprechen, wie der Alltag eigentlich so ist. Das hätte ich, glaube ich, echt spannend und ja, irgendwie auch eher informativ. Man hätte sich, glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sich vielleicht anders eingestellt hätte, aber man hätte, glaube ich, auf jeden Fall ein anderes Bild vom klinischen Arbeiten abseits von Grey's Anatomy und Scrubs gehabt.
Richtig, ja. Ich glaube, bei mir kam dieser erste Moment, den ich vorhin da meinte, in so einer Formulatur, also in eins der Praktika, das war so im 7. Semester. Also da hat man schon 3,5 Jahre studiert und ich hatte bei uns auch immer das Gefühl, also nicht, dass ich das jemals gewollt hätte, aber dass viele, die mit uns studiert haben, auch dann gedacht haben, oh nee, ich habe jetzt einmal dieses Studium und ich kann jetzt nicht mehr aufhören. Weil es ja auch stimmt, also weil wir haben ja letztes Mal auch gesagt, es sind irgendwie 50.000 BewerberInnen auf diese 9.600 Plätze und man kann sich einfach glücklich schätzen, wenn man es bekommen hat und bei uns haben ja auch die wenigsten aufgehört und ich finde es schon verrückt, wenn man vorher nicht wusste, wie es eigentlich so richtig abläuft und vielleicht maximal den Hausarzt und Kinderarzt dann als früher mal gesehen hat.
Voll, und aber wie gesagt, aus der Patientinnenperspektive hat man ja wirklich nur einen ganz kleinen Bruchteil von der eigentlichen Arbeit gesehen und nicht das, was hinter den geschlossenen Zimmertüren abgeht. Das klang nasty.
Richtig, das muss man sich manchmal, glaube ich, nochmal vergegenwärtigen, weil die PatientInnen schon häufig auch ungeduldig sind und dann manche Sachen nicht nachvollziehen können oder auch Angehörige manchmal sehr fordernd oder auftreten und dann man selber immer denkt, so ja, aber ich arbeite hier die ganze Zeit und gerade an so Tagen, wo man gar keine Pause gemacht hat, die ist halt auch manchmal gibt. Und dann kommen noch so Angehörige um die Ecke, die sich halt fragen, warum das jetzt noch eine Stunde dauert, bis der Entlassbrief fertig ist. Und ich mir denke, hey, ich habe noch 30 andere Patienten hier. Die muss ich auch alle irgendwie mit versorgen. Ja, aber
man dreht in seinem Zimmer echt nicht nur Däumchen, gar nicht, sondern schuftet wirklich. Na gut, Saufi. Was wir heute besprechen wollten, ist aber erstmal ein bisschen genauer nochmal der Weg ins Medizinstudium und genauer gesagt der Bewerbungsprozess, der wirklich nicht ohne ist. Kannst du dich an deinen Bewerbungsprozess damals noch erinnern?
Ich kann mich an Monate, wochenlange gedankliche Vorbereitung erinnern und ja, wirklich 2 Tage, wo ich gefühlt Statistikprofessorin geworden bin, wo ich ausgerechnet habe, an welcher Uni ich wie viel Chance habe, so ungefähr.
Oh ja, und diese Unmengen an Papierarbeiten, obwohl ich weiß nicht, ob das dann wirklich so viel war. Aber ich hatte auch das Gefühl, bis zum Abitur hat sich das sehr in Grenzen gehalten, was man so an ja, bürokratischem und organisatorischem Kram selber übernehmen muss. Und das war so dann die erste Situation, wo man sich tatsächlich um solche Angelegenheiten kümmern musste. Und dann, da wurde man irgendwie schon ins kalte Wasser geschmissen damit. Aber das war vielleicht irgendwie auch so der erste Eignungstest.
Auf jeden Fall, vor allem, weil das war ja wirklich eine Sache, die unsere Eltern nun noch nicht gemacht haben.
Ja.
Das war wirklich was, wo man alleine durch musste.
Hattest du dir vor der oder in der Oberstufe damit auseinandergesetzt, oder hat das für dich eine Rolle gespielt für die Fächerwahl von deinen zum Beispiel Leistungskursen in der Oberstufe? Dieser Gedanke, dass du dann mal dich für ein Medizinstudium bewerben möchtest?
Ich habe mir schon überlegt, ob das notwendig sein würde. aber habe mich tatsächlich für die Fächerkombinationen entschieden, wo ich dachte, dass ich die besten Chancen auf ein gutes Abi hätte.
Voll, so ist es auch jetzt im Nachhinein vollkommen richtig. Auf jeden Fall, es ist viel mehr wert, einen guten NC, also Numerus Clausus, Notendurchschnitt im Abitur zu haben, als die einzelnen Fächer an sich. Ich meine, das hatten wir ja auch ein bisschen selber vorher recherchiert, dass keine Uni das wirklich komplett genau voraussetzt, dass man bestimmte Fächerkombinationen belegt haben muss, um überhaupt eine Chance bei dem Bewerbungsprozess zu haben. Ich dachte immer, man muss Latein haben und ich habe mich durch, lass mich kurz nachrechnen, ich glaube 7 Jahre Latein gekämpft.
So viel.
Und wenn ich sage gekämpft, war das wirklich ein Kampf, oh mein Gott. Letztendlich die letzten Jahre in der Oberstufe war es gut und ich hatte auch notentechnisch Erfolge, aber also das ist eigentlich ein bisschen unangenehm zu sagen, aber ich könnte dir jetzt nicht mal einen lateinischen Satz rausbringen.
Ja, na, weil es halt auch eine tote Sprache ist, ne? Also das ist ja irgendwie anders als irgendwie, wenn man sagen würde, hey, lern mal Französisch und du denkst ja, geil, wenn ich das für Medizin brauche, dann fahre ich halt mal nochmal in Frankreich Urlaub und übe das da. Sondern es ist halt einfach eine tote Sprache. Ich hatte das 3 Jahre auch, weil ich dachte, man braucht das unbedingt. Und ich kann mich erinnern an Gruppenarbeiten. Wir haben zum Glück einen Lehrer gehabt, der auf Gruppenarbeiten stand. Das war meine Rettung, weil ich habe wirklich einfach jedes Wort nachgeguckt und jemand anderes konnte die Grammatik. Und das war meine Rettung durch Latein.
Geil, ein hoher diesen Lehrer.
Ja, wirklich. Aber ja, also im Nachhinein ist es dann abgehandelt worden im Studium mit einem halben Jahr Termi. Wir haben es Termi genannt.
Ja.
Wie hieß es denn? Terminologie. Ja, genau. Und war wirklich so unnötig, da vorher Latein gehabt zu haben, oder?
Voll. Ich hatte auch, also ich habe es mir mal eine Zeit lang eingeredet, weil ich irgendwie das nicht zugeben konnte, dass es völlig für die Katz war. Ich habe es mir eine Zeit lang eingebildet, dass ich mir viel leichter getan habe. Die Terminologie, das waren so kurze Prüfungen, oder? Von 15 Minuten.
Ja.
Ja, war irgendwie ein bisschen ein Witz. Aber letztendlich, ich hätte es auch sicherlich genauso gut ohne diese 7. Oh, schon irgendwie auch
7 Jahre. Das ist wirklich
geschafft. Oh, es war schon ein bisschen bitter. Wobei ich aber gehört habe, da können wir jetzt aber irgendwie echt nicht so viel dazu sagen, dass es an manchen Unis ist Termi wohl echt so ein Rauschmeisterfach. Da gehen die Leute manchmal so in die zweite oder sogar dritte Runde in die Prüfung und müssen die Prüfung wiederholen, weil die da ein bisschen mehr Wert drauf legen. Also da bin
ein Hoch auf Ulm, sage ich dann
doppelt
nur.
Doppelt froh, dass es ein Hoch auf Ulm, so oder so. Genau, also Leute, wenn Latein euch nicht taugt, wählt es ab.
Richtig.
Beziehungsweise macht es nicht weiter nur fürs Medizinstudium.
Das braucht ihr nicht.
Das braucht ihr wirklich nicht. Was ich schon finde, ist, dass man so naturwissenschaftliche Fächer, Chemie, Physik, Bio, in einem gewissen Maße vielleicht schon belegen könnte, sollte, weil einfach diese Grundkenntnisse im Studium schon auch wichtig sind, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr jetzt echt feststellt, so, boah, Physik gefährdet euren NC am Ende, dann wählt das auf jeden Fall ab.
Ich muss auch sagen, ich habe sowohl Physik als auch Chemie abgewählt, weil es bei mir wirklich einfach den Notendurchschnitt versaut hätte und man kommt auch mit diesem Grundlagenwissen zur 9. oder 10. Klasse dann auch durch.
Ja, genau.
Wobei ich sagen muss, dass ich echt ein bisschen Struggle hatte mit Chemie, vor allem, weil ich da gemerkt habe dann, okay, ich habe in der Schule gar nichts gelernt. Aber auch das ist kein, also man lernt einfach gut zu lernen. Das ist ja wirklich eins der ersten Dinge, die man irgendwie dann lernen muss auf die ein oder andere Art und Weise im Studium.
Voll.
Und dann kriegt man auch ein Fach, was man davor nicht gut konnte. Alles kann man irgendwie üben und lernen und kriegt das dann irgendwie auch hin.
Definitiv, das würde ich auch sagen, dass das auf jeden Fall schon irgendwie machbar ist. Aber ja, wie eben schon betont, wählt Fächer, mit denen ihr die besten Voraussetzungen habt, einen möglichst guten Durchschnitt zu schaffen. Weil wenn der Durchschnitt schlecht ist, dann braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, was ihr fürs Studium braucht, wenn ihr nicht mal die Chance habt, ins Studium reinzukommen.
Richtig, weil letztendlich ist es so, dass 30% über die Abiturbestenquote nämlich reinkommen. Und das ist so, dass quasi in den verschiedenen Bundesländern besteht Konkurrenz erstmal zwischen den BewerberInnen aus dem gleichen Bundesland. Die werden dann quasi, also es wird quasi gemacht, um eine Konkurrenz zwischen den Bundesländern, wo ja die Standards manchmal sehr unterschiedlich sein können, erstmal auszulöschen. Das heißt, es entsteht quasi eine Liste mit den Besten, zum Beispiel aus jetzt Baden-Württemberg. Und diese Liste mit den Leuten aus dem Bundesland werden dann zu einer Bundesliste zusammengeführt und letztendlich hängt dann diese ganze Rangliste von dieser Bundesliste ab. Also es ist etwas kompliziert, das ganze Verfahren, Aber dieser NC oder Numerus Clausus ist kein vorher festgelegter Wert, sondern hängt dann quasi von dieser Bundesliste ab und wird dann von der auch abhängig gemacht. Das kommt also auf das jeweilige Jahr an und dann wird das quasi auch nochmal berechnet anhand der Punkte, die man im Abitur erreicht hatte. Also wenn du jetzt 2 Punkte mehr hast als ich, dann bist du höher auf der Liste als ich, obwohl wir vielleicht den gleichen Notendurchschnitt am Ende haben. Genau, und im letzten Wintersemester lag der NC schon bei 1,0 bis maximal 1,2.
Boah, das ist schon tough.
Das ist Wahnsinn, ne?
Was hattest du für einen Abiturschnitt?
1,7. Wahnsinnig schlecht, also auch schon für damalige Verhältnisse eigentlich zu schlecht. Also es ist natürlich kein schlechtes Abi, ne, um das hier nochmal klar auszudrücken. Aber es war für Medizin auch schon 2015 deutlich zu schlecht.
Grenzwertig. Ja, genau. Das stimmt. Voll. Ja. Ich hatte 1,5 und wir haben beide tatsächlich nachgeguckt und wir haben ja zum Wintersemester 2015 angefangen. Mhm. Und zum Wintersemester 2016 hätten wir mit unseren jeweiligen Notendurchschnitten keine Chance mehr gehabt, reinzukommen. Nee, genau.
Also ein Semester schon später, beziehungsweise ein Jahr später, wären wir auf gar keinen Fall mehr reingekommen. Und das ist schon Wahnsinn. Unser komplettes Leben würde jetzt anders aussehen. Wir hätten es einfach nicht geschafft.
Heftig, oder?
Genau. Und wie, also ich bin dann quasi durch das Auswahlverfahren der Hochschule reingekommen. Und diese Hochschulquote, das sind 60%. Und da zählt nämlich neben der Abi-Note noch 2 schulnotenunabhängige Kriterien. Das könnte zum Beispiel sein, eine Berufsausbildung mit Berufserfahrung dann schon, ob man Dienste gemacht hat, also sowas wie Rettungsdienst, aber auch Feuerwehr, dann so Preise, da gab es ja auch immer so, wenn man jetzt irgendwie so eine Olympiade irgendwo mitgemacht hat oder Jugend forscht oder so, dann konnte man ja Preise gewinnen und das wurde dann mit berücksichtigt. Und dann gibt es auch die Eignungstests und da gibt es verschiedene Testverfahren, das kannst du ja gleich nochmal erzählen, Lotta. Und genau, dann, das sind quasi 60%, die Hochschule sich eigentlich selber so ein bisschen auch wichten darf. Und dann gibt es jetzt neu, bei uns gab es ja noch Wartesemester und damals war es so, dass manche Leute 7 Jahre gewartet haben, bis sie einen Studienplatz bekommen haben. Wahnsinn! Und jetzt ist es
so. Und es wurde ja auch immer mehr, oder, was erwartet wird. Also letztendlich, wenn du irgendwann angefangen hast zu warten und gedacht hast, so ja, so 4 Jahre werden reichen, konnte es gut sein, dass war es eigentlich so, dass nach diesen 4 Jahren du trotzdem noch keine Chance auf einen Studienplatz hattest. Also puh.
Ja. Mhm. Und 7 Jahre, in der Zeit haben wir unser komplettes Studium ja eigentlich fertig gemacht.
Voll. Aber das wurde jetzt eben nicht zum Sommersemester 2023 umgestellt.
Genau, jetzt gibt es so eine zusätzliche Eignungsquote und das finde ich eigentlich richtig cool, weil das ist eine Platzvergabe, die umfasst also eine Prozentzahl von 10%, die nur nach den schulnotenunabhängigen Kriterien geht. Also es ist so ein Punktesystem und da könnte zum Beispiel auch sowas wie eine Berufsausbildung und Berufserfahrung und die Dienste, also diese schulnotenunabhängigen Kriterien, die auch im Auswahlverfahren der Hochschulquote mit berücksichtigt werden damit eingerechnet, aber eben das Ganze unabhängig von der Abi-Note.
Das ist eigentlich ein ganz gutes System, weil wenn ich mir das jetzt so überlege, motiviert das ja die Leute dazu, in dieser Zeit, wo man letztendlich ja doch schon ein bisschen warten muss, was mit der Zeit zu machen. Also ja, wie du ja schon aufgezählt hast vorhin, vielleicht beim Rettungsdienst zu arbeiten oder einen anderen Beruf davor zu erlernen, um damit dann seine Chancen auf einen Medizinstudienplatz zu erhöhen. Cool.
Ne?
Man muss dazu sagen, diese 3 Quoten, man muss sich nicht vorher entscheiden oder irgendwie den Kopf zerbrechen, unter welcher Quote man selber die besten Voraussetzungen hätte, einen Studienplatz zu bekommen, sondern man bewirbt sich automatisch für alle 3 Quoten und das System rechnet dann quasi aus, unter welche Quote man mit seinen mitgebrachten Features quasi fällt. Es gibt, das ist auch neu im Vergleich zu unserem Bewerbungsprozess damals vor 9 Jahren, es gibt keine Begrenzung bei der Nennung der Studienortwünsche. Wir mussten damals eine Rangliste mit, ich glaube, bis zu 6
Unis erstellen. Krass, überleg mal, das sind richtig viele, die jetzt da noch mit reinziehen können.
Voll. Und was ich auch ganz cool fand, das hätte ich mir damals sicherlich auch gewünscht, es gibt jetzt einen sogenannten MediRanger. Das ist ein digitales System, wo man selber seine Abi-Note eintragen kann und auch die schulnotenunabhängigen Kriterien, die man vielleicht eben von vornherein schon mitbringt, da eingeben und sich dann sozusagen seine Chance auf einen Studienplatz ausrechnen kann. Das Ganze basiert auf den Ergebnissen von den vergangenen Semestern. und wurde vom Studierendenauswahlverbund entwickelt, welches 2018 gegründet wurde. Und das Ganze wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Finde ich eigentlich auch ein echt,
richtig cool,
echt cooles Ding, was man ausprobieren könnte.
Hilft auf jeden Fall so ein bisschen zur Orientierung.
Voll. Da können wir gerne auf jeden Fall den Link in die Shownotes setzen, dass ihr da später nachschauen könnt.
Unbedingt. Jetzt haben wir vorhin ja schon diese Auswahl- oder Eignungstests angesprochen. Und wir beide haben diesen TMS geschrieben, Test für medizinische Studiengänge. Da werden verschiedene Kriterien abgefragt, die jetzt nichts mit Medizin an sich zu tun haben. Also es ist kein Test, der irgendwelches Wissen abfragt, sondern es geht so um visuelle Wahrnehmungsfähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen, Umgang mit Einheiten, Größen, Formeln und auch sowas wie Merk- und Konzentrationsfähigkeit. Und ich weiß noch, ich hatte damals, als ich in Finnland war, nach dem Abi, hatte ich so Hefte mit, in denen ich immer geübt habe, so jeden Tag irgendwie, das waren so alte Tests und so, dass man einfach schon mal gucken konnte, okay, was erwartet einen da. Und manche haben auch so Vorbereitungskurse gemacht. Hast du so einen gemacht?
Nee, ich hatte keinen gemacht. Ich hatte von einer Freundin gehört, die sich damals auch auf den TMS vorbereitet hatte. Die hatte einen gemacht. Und ich meine auch, dass der echt gut Kohle gekostet hat. Also irgendwas im vierstelligen Bereich, meine ich.
Boah, verrückt.
Und das hat mich ein bisschen verunsichert, weil ich so einen Kurs eben nicht gemacht hatte. Ich hatte auch diese Hefte, in denen ich dann selbstständig geübt hatte.
Ja.
Und ich glaube, jetzt im Nachhinein würde ich es nicht anders machen. Aber ich glaube, das ist auch total Typsache. Ich glaube, inzwischen gibt es aber auch kostenlose Vorbereitungskurse, die man machen könnte.
Ja, ne? Für manche ist es halt einfach vielleicht besser, wenn man sich nicht unbedingt alleine dahinsetzen muss. Und kann man auf jeden Fall mal nachgucken. Und genau, das ist eigentlich richtig cool, weil bis auf zwei Ausnahmen wird der TMS an allen deutschen Unis anerkannt. Und man kann den auch viermal im Jahr schreiben. Also einmal gibt es da Termine im Mai und einmal im November. Und der kostet ein bisschen was, 100 Euro. Aber wie gesagt, also ich hätte meinen Studienplatz nicht bekommen ohne den TMS. Bei mir hat er sich auf jeden Fall gelohnt. Und der geht 3 Stunden 15, dann gibt es eine Stunde Pause und dann ist nochmal 2 Stunden 45, also insgesamt 6 Stunden. Ich weiß noch, ich war völlig platt an den Tag, man konnte wirklich gar nichts damit mir machen, aber diese Stunde Pause zwischendurch war irgendwie ganz gut. Nehmt euch da irgendwie, wenn ihr sowas vorhabt zu machen, nehmt euch da jemanden mit, der euch da hinfahren kann und wieder zurück mitnimmt und mit dem ihr vielleicht irgendwie die Pause was komplett anderes
Abholung
machen könnt.
Abholung ist das Wichtigste.
Ja, total.
Wenn da einmal irgendwie diese ganze Aufregung von einem abfällt und ja, man ist ja auch von dieser ganzen Denkarbeit so unfassbar fertig am Nachmittag. Ich weiß auch noch, ich war so ein richtiger Zombie danach.
Ja, man kann den Test dreimal schreiben, beziehungsweise also einmal zum ersten Mal schreiben, dann wenn man krank geworden ist, gibt es auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, also dass es jetzt nicht dass es verfallen würde und dann kann man den auch nochmal wiederholen. Also eine Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, sich nochmal zu verbessern, wenn man das möchte. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns schon so war. Ich hatte irgendwie von damals
ich
noch
meine,
im Kopf
dass wir es nicht mehr konnten.
Eine
ich
Chance,
hatte das Gefühl,
ne?
dass es, genau, ja. genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man den damals nicht wiederholen konnte, weil das, finde ich, schon auch zusätzlich so ein bisschen Druck aufgebaut
hat. Total Druck, ja.
Ja, du hattest ja gerade schon gesagt, dass der TMS bis auf zwei Ausnahmen an allen deutschen Unis anerkannt wird. Und diese zwei Unis, die da so ein bisschen ihren Solo-Ride ablegen, sind Hamburg und Magdeburg. Die schauen auf den HAMNAT-Test, das ist die Abkürzung für den Hamburger Auswahltest für medizinische Studiengänge. Der unterscheidet sich ein bisschen vom TMS, da geht es nämlich schon um Wissen zu medizinisch relevanten Faktoren in den Fächern Mathe, Physik, Chemie und Bio. Ja, ich denke mal, das spaltet so ein bisschen die Meinungen. Ich meine, viele sagen, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich dann auf den HAMNAT ein bisschen besser vorbereiten können, weil das ja irgendwie konkreteres Wissen ist. Ich hatte schon das Gefühl, dass man sich auf den TMS auch gut vorbereiten kann, weil die Aufgaben sich jedes Jahr schon mehr oder weniger wiederholen, von zumindest,
von der Art der
Aufgabenstellung her, genau. Mhm. Aber genau da ist es, da kann man sich, glaube ich, ein bisschen besser auf die Inhalte vorbereiten. Den kann man beliebig oft wiederholen. Also wenn man ein Jahr nicht so ganz zufrieden mit der Leistung war, kann man sich gleich fürs nächste Jahr anmelden, wenn man möchte. Der wird allerdings nur einmal im Jahr, meistens im Frühjahr, angeboten. Kostet 75 Euro und besteht aus 80 Multiple-Choice-Fragen. Das, finde ich, ist schon so ein bisschen eine Vorbereitung auf die Studienzeit. Ich kannte MC-Fragen davor gar nicht und war, muss ich schon sagen, die ersten Klausuren ein bisschen überfordert mit dieser Art der Fragestellung.
Total, weil Multiple-Choice ist wirklich 95%, würde ich sagen, also jedenfalls gefühlt, der Fragen im Medizinstudium.
Voll. Der Hamner-Test ist auch ein bisschen schneller vorbei als der TMS. Da hat man 2 Stunden Zeit, den zu machen. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, man kann sich gut mit Oberstufenliteratur vorbereiten. Aber es gibt ja auch kostenpflichtige Vorbereitungspakete mit Übungsaufgaben oder Selbsttests, die man vorher machen kann. Was es in Hamburg auch noch gibt, also Hamburg ist irgendwie schon so eine Extrawurst für sich, ne, habe ich das Gefühl. Die vergeben einen Teil ihrer Studienplätze, die unter die 60% Hochschulquote verfallen, über den Hamnat. Und dann haben sie noch einen zweiten Test, den HAM-SJT, Situational Judgment Test. Der legt weniger Wert auf diese wissenschaftlichen Faktoren, sondern da geht es dann eher um soziale Kompetenzen, die man mitbringt. Was man dann noch zusätzlich zu diesen Testverfahren hat, sind Interviews, aber das ist auch ganz unispezifisch, dass sie machen. Du hast mal bei so einem Interview mitgemacht, gell?
Genau, und zwar in Göttingen. Und das, ich muss sagen, es war eigentlich ziemlich cool. Also da waren sogar so SchauspielpatientInnen, die man dann, also man hatte erst so ein Gespräch, tatsächlich so einen, wie so ein Jobinterview, so ein bisschen wie im Fließband, aber wo man 5 oder 10 Minuten nur Zeit hatte. Und dann ist man durchgegangen, hat mit SchauspielpatientInnen einfach so Sachen durchgespielt, hatte eine Aufgabe. Dann das eine war auch, dass man so einen Monolog halten musste, warum zum Beispiel, ich weiß noch, da ging es darum, dass immer mehr ÄrztInnen abwandern ins Ausland und warum das so ist. Das sollte man dann irgendwie in 5 Minuten Monolog, konnte man sich ja jetzt nicht darauf vorbereiten. Also du wusstest es immer nur, wenn du gerade vor der Tür standest. Du musstest quasi in dem Moment dass man einen Venenzugang einer Patientin legen muss, die jetzt schon zum 3. Mal gestochen worden ist und dass man die noch überzeugen muss, die so ein bisschen störrisch war. Es war eine Schauspielpatientin. Es war richtig cool. Genau.
Aber ich glaube, das kann für manche richtig cool sein und wirklich Stärken aus diesen Leuten hervorheben. Ja. Für manche kann es auch richtig der Killer sein, könnte ich mir vorstellen.
Absolut. Aber ich fand es irgendwie eine coole Möglichkeit, um auch so soziale Kompetenzen mit abzufragen und abzutesten.
Ja, voll.
Weil das ja wirklich eine große Rolle spielt und doch immer meines Erachtens zu kurz kommt. Also wird super viel Wissen abgefragt und Abi-Note und so. Ja, das ist alles toll und wichtig. Man kommt natürlich besser durch, wenn man gut lernen kann. Aber jetzt so im klinischen Alltag sind doch die Sozialkompetenzen echt weit vorne in dem, was man auch braucht.
Total.
Genau. Und daneben kann man auch noch an privaten Unis studieren. Das gibt in Deutschland aktuell 5, die das anbieten. Das sind in Brandenburg, Nürnberg, Kassel, Witten-Herdecke und auch in Hamburg gibt es eine Privatuni, wo der NC nicht benötigt wird. Die haben quasi ein anderes Zulassungsverfahren. Vor allem sind sie kostenpflichtig und kosten pro Semester 6.000 bis 11.500 Euro. Also wenn man es sich leisten kann, dann go for it. Aber es ist echt wahnsinnig viel Geld, wenn man hochrechnet nochmal, dass man mindestens 12 Semester braucht. Jo, dann
Das ist schon eine Menge. Ich kann mir auch vorstellen, dass es den Druck enorm erhöht, dass man das in einer, hoffentlich Regelstudienzeit alles irgendwie schafft. Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, ich habe auch 8 Jahre studiert, das ist eine Menge Geld.
Ja, Wahnsinn.
Was man natürlich noch machen kann, ist im Ausland zu studieren. Da zieht es die deutschen Studentinnen auch vor allem in die osteuropäischen Länder. Da unterscheidet sich das Bewerbungsverfahren aber total je nach Land und je nach Uni. Das ist aber auch meistens mit höheren Kosten und Studiengebühren verbunden. Wir in unserem Podcast hier können und werden aber auch nur von Erfahrungen von einer staatlich finanzierten Uni in Deutschland berichten. Einfach nur, weil wir keine persönliche Erfahrung von den anderen Studienarten haben. Wow, das waren viele Fakten und eigentlich ist es ein bisschen traurig, weil wenn man dann diesen Bewerbungsprozess erstmal durchlaufen ist und man sich denkt, wow, jetzt habe ich diesen Studienplatz, jetzt habe ich es geschafft, da geht die Arbeit eigentlich erst richtig los.
Genau. Und was genau dann ist und was da so alles auf einen zukommt, das wollen wir gerne in der nächsten Folge so ein bisschen besprechen. Wir freuen uns, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Es hat auf jeden Fall uns sehr viel Spaß gemacht, hier dann drüber zu quatschen. Und ja, guckt gerne auch auf unserem Insta-Kanal vorbei. Lasst uns gerne ein paar Sternchen hier als Bewertung da. Und wir freuen uns über jegliches Feedback und Kommentare, das so an uns herangetragen wird.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.